Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hier ist Folge 207. Ich habe es gerade noch gehört aus dem, ich wollte gerade sagen, aus dem Augenwinkel.
Da mit dem linken Ohr habe ich gerade noch die Britzen runtergeschickt.
Ja, eben, das auch noch. Das ist alles gleichzeitig passiert. Fußball ist Geschichte. Deshalb reden wir heute über eine richtige Legende. 207 Mal haben wir schon gesprochen. Nee, ihr zwei eigentlich. Ich nicht immer. Vor allem in den ersten 40 nicht und danach noch 2-3 Mal nicht. Aber ihr wart immer dabei. Aber komisch, dass es so lange gedauert hat, bis wir über diese Legende sprechen, die eine der größten Legenden des Weltfußballs ist. Oder vielleicht täusche ich mich. Aber Hans hat das vorbereitet, du wirst gleich mehr dazu erzählen.
Auf jeden Fall der größte Name in seinem Herkunftsland, würde ich jetzt mal.
Der größte Name in Portugal.
Ja.
Und witzigerweise in der Vorbereitung dachte ich mir, der andere große Name, es gibt ja eigentlich drei, mit Luis Figo noch und Cristiano Ronaldo.
Mhm.
Auch in der Legendenfolge Luis Figo haben wir zu Beginn der Folge gesagt, der ist auch immer so ein bisschen hier unterm Radar hergeflogen.
Stimmt. Manchmal liegt es auch daran, dass zu demselben Zeitpunkt irgendwie noch 3-4 andere Riesennamen aktiv waren. Da wirst du uns jetzt, Hans, irgendwie nochmal helfen. Ich glaube, es waren gar nicht so viele Superstars zu dem Zeitpunkt da. Aber erzähl einfach mal. Ich weiß gar nicht, warum wir ihn noch nicht behandelt haben.
Wir reden um den heißen Brei.
Das finde ich aber super spannend, dass du genau diese Vorlage gibst, die ich jetzt auch gar nicht verwandeln möchte, sondern nur so als Anregung für die Diskussion, die dann im Laufe dieser Folge auch entsteht, in dieser Zeit mal sich vor Augen zu führen, wer waren denn die größten Fußballer und welche Zeit, damit meine ich so die 60er und 70er, weil wir natürlich oft bei Beckenbauer sind aus deutscher Sicht, bei Pelé und noch ein paar andere Namen, die heute auch fallen werden. Also das Sportliche als auch das Menschliche Denkmal von Eusébio ist in Portugal riesig. Eusébio da Silva Ferreira, kurz Eusébio,
klingt schon super,
hat einen Trophäenschrank mit einer eigenen Postleitzahl. 11-mal Meister mit Benfica Lissabon, 5-mal Pokalsieger, er hat auch den Europapokal der Landesmeister mit Benfica gewonnen, 2-mal Portugals Fußballer des Jahres, insgesamt 12-mal Torschützenkönig.
Moment.
Nur 2-mal, das ist krass.
2-mal, 11-mal Meister, größte Legende, 2-mal Fußballer des Jahres.
Ja, ist ja wie bei Ryan Giggs.
Was ist da denn los?
Ja, das ist eine gute Frage und das war witzigerweise, wenn man so ganz viele Titel und Zahlen und historische Fakten aufschreibt, gibt es ja, werdet ihr vielleicht auch eine Vorbereitung kennen, manchmal so Punkte, wo du versuchst auch das Ganze irgendwie noch mehr zu eruieren, weil das eventuell auch so eine, also es könnte ein Fettnapf sein oder es könnte so eine Stolperfalle sein.
Ja.
Und witzigerweise genau bei dem Fakt dachte ich mir auch, hä? Irgendwie kommt das nicht hin. Aber Transfermarkt.de ist ja ein international anerkanntes Archivtool. Und da sehe ich 2-mal Portugals Fußballer des Jahres.
Ja, ich habe sofort, ich hoffe nicht, dass mir das jetzt irgendwer übel nimmt. Ich habe natürlich sofort gedacht, ey, ist das möglicherweise irgendwie, hat das Rassismusgründe? Ich kenne ja beispielsweise das Portugal der 60er Jahre, 70er Jahre nicht, keine Ahnung. Aber Eusébio war nun mal ein schwarzer Portugiese, der ja auch gar nicht, glaube ich, aus Portugal direkt kommt, beziehungsweise dort geboren ist, sondern woanders, glaube ich.
Kommen wir gleich drauf, ja.
Genau, also ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, ich weiß es gar nicht.
Ich kann zur Aufklärung beitragen, weil genauso wie Transfermarkt ein super Medium ist, ist auch Wikipedia gut.
Jetzt, <ey. lacht>
also pass auf, es liegt daran, dass erst seit 1970 Portugals Fußballer des Jahres gewählt wird.
Ah,
und
siehste?
Wenn du jetzt uns gleich Jahreszahlen nennst, hoffe ich, dass einige davon vor 1970 sind. Und dann wird uns klar, warum er nur 1970 und 73 Fußballer des Jahres wurde.
Ja, okay.
Wann hat er seine Karriere beendet? Kannst du das schon sagen?
Das war auf jeden Fall in den 80ern erst.
Oh, ja gut, da hätte er noch
bring
ein paar Mal.
Aber nicht sofort.
Aber dann wenn du jetzt gesagt hättest 74, dann hätte ich gesagt, passt, wunderbar.
Also 70 und 73 ist der ausgezeichnet worden.
Genau.
Also Portugals Fußballer des Jahres. Und selten sind wir in einer Legendenfolge schon beim Trophäenschrank hängen geblieben. Aber gut, dass du diese Einordnung nochmal gegeben hast, denn ich glaube, gerade bei Eusebio, der hat nicht nur seine Gegenspieler schwindelig gespielt und die Torhüter mit seiner Schusskraft, nein, er ist natürlich auch in der Nachbetrachtung ein Spieler, der einen wirklich nicht nur beeindruckt, sondern auch in der Gesamtauflistung seines Werks einen ganz schön durcheinanderwirbeln kann. Also, wir schließen das schnell ab. Er hat insgesamt 12-mal die Torjägerkanone eingeheimst, beziehungsweise wurde Torschützenkönig in der Liga natürlich, in internationalen Wettbewerben und bei einem Turnier, über das wir gleich hier auch ausführlich sprechen werden. 2-mal goldener Schuh, das ist ja die Auszeichnung, dass du Europas bester Torschütze bist. 1-mal Ballon d'Or und er ist natürlich auch Rekordtorjäger von Benfica Lissabon. Warum so viele Titel und warum war Eusebio so gut? Wir geben euch einen kleinen Vorgeschmack von vielen seiner Weggefährten.
He was terrific and unique. He was one of the first players actually to come out of Africa that was a big success.
When you talk about Eusebio, you talk about Benfica. And when you talk about Benfica, you talk about Eusebio. He's the biggest name in the club's history and the only living myth I'm privileged to know.
He was a sensational athlete, so strong and so fast.
You'll have to wait another generation for a player with Eusebio's ability to appear again.
Den ersten wirst du vielleicht erkannt haben.
Bobby Charlton.
Der natürlich gerade in seiner Rolle als englischer Nationalspieler und auch später als Spieler von Manchester United es mit Eusebio zu tun bekommen hat. Dann haben wir José Augusto gehört, Jaime Graça und Antonio Simões. Ehemalige Mitspieler von Benfica Lissabon, die, wie sie alle auch in dieser schönen Doku von der FIFA immer wieder hervorheben, Eusebio war Benfica und Benfica war Eusebio. 15 Jahre lang hat er dort gespielt und die erfolgreichste Ära des Vereins geprägt. Konkret gesagt von 1960 bis 1975.
Hat er, ja, blöde Frage jetzt, das hast du ja schon gesagt, wann er aufgehört hat. Ich wollte gerade fragen, hat er jemals überhaupt woanders gespielt? Aber in dem Fall muss er ja.
Ach krass, das wusste ich nicht.
Hat er, ist dann hinten raus eine Ausfahrt gewesen, die jetzt natürlich im Gesamtwerk nicht so eine große Bedeutung hat.
Bremen.
Werden wir später, für Bremen hätte es noch gereicht, ja. Werden wir später noch
der
kurz
erste Torhamster bei Werder, ja.
So, jetzt haben wir im Vorfeld gesprochen, wir haben es ja auch im Intro so ein bisschen unserer Zuhörerschaft
Eusebio wäre das dann gewesen.
das Trikot hätte ich mir gekauft.
Den wollte gerade sagen, da hättest du dir ein Trikot gekauft, ja.
Was verbindet ihr denn mit Eusebio? Also was sind eure Berührungspunkte mit dieser Karriere und mit dieser Spielerpersönlichkeit?
Ich denke an die WM 66.
Wie alt warst du da?
Da war ich 12. Aber das ist das Einzige, was ich jetzt so richtig im Kopf habe, weil wir darüber schon mal gesprochen haben hier. Und wir haben einmal noch über ihn gesprochen, aber das kann Olli besser beantworten, weil du hast es damals vorbereitet, die Folge.
Stimmt, da ging es um den Gutmann-Fluch, der ja auch mit Benfica zu tun hat, beziehungsweise da geht es um Benfica. Und da hat Eusebio auch keine unwichtige Rolle gespielt, im Bekämpfen des Gutmann-Fluchs vor allem. Und ich weiß noch, mein Opa hatte ein Buch herausgegeben, glaube ich, von Fassbender, also nicht, ja doch, von Herbert Fassbender, glaube ich. Da ging es um, keine Ahnung, die 50 größten Fußballlegenden oder so. Und da waren dann natürlich Beckenbauer und Charlton und Breitner und so weiter. Aber eben auch Eusebio. Und ich fand so zwei Sachen so toll. A, seine Frisur. Das ging schon so in Richtung so Mini-Pli. Also das war irgendwie cool. Aber der hatte auch richtig, ich glaube, also du hast auf den Fotos gesehen, dass der Wucht hat. Der hatte richtige, der hatte Oberschenkel wie Hydranten, ey. Das war so krass.
Schweinebeine.
Ja, das war wirklich, also du hast dem angesehen, der strotzte nur so vor Kraft. Das war wirklich interessant.
Jetzt wollen wir alle abholen, die mit dem Gutmann-Fluch nicht so viel anfangen können. Also in Folge 86 haben wir darüber gesprochen, über diese ganze Zeit. Erfolgstrainer Bela Gutmann hatte Benfica Lissabon 1962 zum zweiten Mal ins Finale des Europapokals der Landesmeister geführt und entsprechend auch gewonnen und wurde aber anschließend wegen zu hoher Gehaltsforderungen entlassen und hat dann den Club verflucht. Also so kann man es aus heutiger Sicht interpretieren. mit dem berühmten Satz, nicht in 100 Jahren wird Benfica nochmal den Europacup gewinnen. Und der Fluch hält an.
Und es gab wie viel, ich glaube 7, 8, 9 Finals, wo Benfica teilgenommen hatte. Es waren auch Youth League Finals, also wirklich vor ein paar Jahren, wo dann so die U19 ist das ja dann immer in dieser Nachwuchs-Champions League sozusagen, wo die dann im Finale standen gegen, was weiß ich, von mir aus Red Bull Salzburg oder wen auch immer. Und selbst da konnten sie dann nicht irgendwie das Große losziehen. Das war schon wirklich verrückt. Ich weiß noch, ich habe die Folge damals vorbereitet und dachte, wie kann denn das sein? Weil Benfica war schon immer A, der tolle Ausbildungsklub, der sie ja jetzt immer noch sind, aber B, auch wirklich in den 70ern und 80ern eine riesengroße Nummer im Weltfußball.
Also die Folge ist auf jeden Fall lohnenswert, nochmal reinzuhören. Béla Gutmann, ein ungarischer Weltenbummler, wenn wir so möchten, der für Benfica bis heute Fluch ist, aber damals auch Segen war, denn er war es, der Eusebio zu Benfica holte. Die Geschichte, wie so oft bei den großen Namen, ist witzig, kurios. Béla Gutmann hatte einen guten Freund, das war der Brasilianer José Carlos Bauer, selbst Trainer und ein alter, sagen wir mal, Kumpel, mit dem sich Gutmann immer wieder ausgetauscht hatte. Und Bauer war durch Mosambik, ehemalige portugiesische Kolonie, gereist, damals mit seiner Mannschaft und hatte Eusebio, 18 Jahre alt, auf einem der vielen Plätze gesehen und kam zurück und hat Gutmann in einem Friseursalon von seiner Entdeckung erzählt.
Na klar.
So, und wie das dann eben so ist, dann hat er erstmal die Athletik hervorgehoben und hat gesagt, das ist ein unfassbar schneller Spieler. Angeblich soll Eusebio im Alter von 16 Jahren in 11 Sekunden die 100 Meter gerannt sein.
Ui.
Und er war in jungen Jahren das, was CR7 mit 39 Jahren immer noch ist. Muskulös, ballsicher, extrem schussstark. Also, Gutmann hatte diese Vorstellung im Kopf und sagte sich, ich muss da sofort rüberfliegen. Entsprechend tat er es auch und setzte mit der Mutter einen Vertrag auf, der Mutter von Eusebio. Zu den familiären Verhältnissen müssen wir sagen, er ist in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater war Bahnarbeiter und ist verstorben, als Eusebio 8 Jahre alt war. Und seine Mutter musste die insgesamt 9 Kinder alleine großziehen. Mhm. Und das in einem Slum in der Hauptstadt von Mosambik. Eusebio ließ die Schule schleifen und hat den Ball umso mehr in seiner Freizeit rollen lassen. Beziehungsweise, jetzt denke ich an unsere Folge von letzter Woche, es war natürlich kein Ball in dem Sinne, sondern es war eher ein Bündel aus Lumpen, den er irgendwie in etwas Rundes verarbeitet hat und mit diesem eben seine ersten fußballerischen Skills entdeckt, beziehungsweise auch seinen Mitspielern gezeigt hat. Er hatte also nur Fußball im Kopf und mit 15 Jahren gab es bereits ein Angebot von Juventus Turin.
Ui. Krass, dass so das Scouting schon damals schon so gut funktioniert hat.
Ja, und manchmal war ja Scouting ja auch wirklich, wie wir es eben gerade gehört haben, bei Herrn Bauer auch manchmal einfach Zufall. Ne, wenn du gerade da deine Testspielreise machst, und damals war das ja ganz oft so, das haben wir in der Gutmann-Fluch-Folge auch besprochen, dass große Teams, Wien, aber auch der FC Bayern zum Beispiel, so Showspiele gemacht hat und dafür richtig viel Geld bekommen hat. Und in kurzen Pausen, wo man eigentlich regenerieren sollte, sind diese Mannschaften aus Europa dann eben quer durch die Welt geflogen und manchmal dann eben auch nach Mosambik, und dann hat man nebenbei auch noch einfach mal einen Weltstar entdeckt durch Zufall.
Die Mutter hat das Angebot von Juventus abgelehnt. Ich habe nichts gefunden, was die Begründung war. Ich kann mir nur erklären, wenn du insgesamt 9 Kinder großziehst, einen mit 15 Jahren ins Ausland ziehen zu lassen, das hätte wahrscheinlich einen sehr großen Einfluss auf die familiäre Struktur und auf den Alltag gehabt. Béla Gutmann und Benfica hatten entsprechend also Glück, sodass im Dezember 1960 Eusebio Mosambik in Richtung Portugal verließ. Wer sich jetzt vorstellt, der ist dann dort als neuer Hoffnungsträger sofort irgendwie in Lissabon mit offenen Armen empfangen worden. Eusebio wurde erstmal versteckt.
Hä?
So, das hat mich auch ganz schön aus der Bahn geworfen.
Weil man damals noch nicht so auf junge Talente gebaut hat? Oder
der Hintergrund ist Sporting Lissabon. Der große Konkurrent von Benfica. Denn Eusebios Club in Mosambik war ein Ableger von Benficas Konkurrent Sporting.
Ui. Nein, wie gut.
Ah. Ach, wie gut. Aber dann hätte ja Sporting eigentlich auch auf die Idee kommen können, dass sie beim Partnerverein mal schauen, wer dann da gut ist.
Oh. Das hatten sie auch vor. Sie wollten ihm allerdings nur als unbezahlten Leihspieler verpflichten.
Selber
und
Schuld.
Sporting hatte, weil es eben diese Partnerschaft gab, was wir heute auch noch kennen von Farmteams, so in ganz Europa, hatte Sporting ein Vorkaufsrecht. Ah. Benfica war nur etwas entschlossener und hat wohl auch mehr Glaube und auch Mut in Eusebio investiert.
Und aber was heißt denn dann, sie haben ihn versteckt?
Das ist kurios. Er ist dann in einem kleinen Fischerdorf an der Algarve ist er untergebracht worden.
Bei einer Familie einfach irgendwie.
Ja, das wird wohl eine Familie gewesen sein, nur er hat dort erstmal von Fußball und von
also er hat da nicht gespielt, sondern die haben ihn einfach nur versteckt.
Er war 5 Monate dort, ja. Sollte also auch nicht entdeckt werden, weil im Hintergrund wurde noch geklärt, ob dieser Vertrag rechtsgültig ist. Und
verrückt.
Gerade
der
weil
mit Sporting, der Mutter, der da abgeschlossen wurde.
Ja, genau, weil Sporting natürlich auch sich dachte, jetzt kommt hier ein Riesending so nach Portugal, auf den wir eigentlich Zugriffsrecht haben, wurde das eben alles über Gerichte erst einmal sauber juristisch geklärt und das hat sich eben gezogen.
Hat so die Stefano-Vibes so ein bisschen, ne?
Ja, also Eusebio wollte in der Zeit auch wieder zurück, weil er natürlich gemerkt hat, das ist ja nicht
ja,
das.
Ja klar, er wollte ja nicht ins Fischerdorf und so. Nicht Fußball spielen,
sondern versteckt werden. Andere Netze.
Und dann war es erstaunlicherweise die Mutter, die ihn dann davon überzeugte, weiter durchzuziehen und darauf zu hoffen, dass er dann bald endlich seine Spielberechtigung hat.
Das ist ja verrückt.
Ah, verrückte Geschichte, ja.
Ja. Schon wieder was gelernt.
Also, Gutmann wusste natürlich um dieses Juwel, was er auch entsprechend behutsam aufbauen wollte. Anfangs hatte Eusebio auch noch keine internationale Spielberechtigung. Das heißt, an dem ersten Triumph im Europapokal der Landesmeister, über den wir ja damals auch gesprochen haben, 1961, hatte Eusebio noch keinen Anteil.
Oh, ärgerlich, ja. Das wäre ein guter Einstand gewesen.
Gut, nur Benfica war auch so gut aufgestellt, also mit Einzelkönnern wie Josi Aguas, Josi Augusto oder Mario Coluna, war diese Truppe schon sehr, sehr konkurrenzfähig und hatte damals im Finale in Bern den FC Barcelona geschlagen. Benfica thronte über Europa, aber der künftige König, das ist eben so witzig in der ganzen Geschichte, der sollte...
War doch beim Angeln.
Der war beim Angeln und sollte allmählich erst seine eigentliche Macht demonstrieren. Und so kam es dann, dass also Eusebio auf den Fußball oder auf die Gegner losgelassen wurde. In einem Freundschaftsspiel gelang ihm gleich ein Hattrick in einem Vorbereitungsturnier in Paris, entdeckte ihn dann die Weltpresse und einer der größten überhaupt des Fußballs, der ist völlig vom Glauben abgefallen. Denn in der Partie gegen den FC Santos wurde Eusebio beim Stand von 0:4 eingewechselt und erzielte in 20 Minuten noch 3 Tore. Nach Abpfiff stand da der große Pelé und das Ergebnis war ihm völlig scheißegal. Er wollte einfach nur wissen, wer zur Hölle ist das?
Ja, geil. Die waren ja dann auch, obwohl Pelé war ein bisschen älter, aber verrückt.
Die internationale Presse hat natürlich sofort den Vergleich angestellt und auch in dieser ganzen Dynamik, auch in diesem kraftvollen Ausdruck, den Eusebio in diesem Spiel gezeigt hatte. Also das sind Tore, kurze Ballannahme und einfach drauf. So, das sah schon sehr imponierend aus. Und das war irgendwie auch gefühlt neu für diese ganze, oder zumindest aufregend für diese Zeit. Du hast es vorhin schon angesprochen, sicherlich auch die Hautfarbe ein Faktor, also auch der Vergleich, der dann zu Pelé angestellt wurde, hat ihn auch total genervt, weil er auch, jetzt gar nicht wegen der Hautfarbe, sondern weil er gesagt hat, wir reden hier von einem der größten des Fußballs.
Den Vergleich kannst du auch fast nur verlieren. Das ist ja heute schon so.
Vergleiche sind ja
so,
immer,
ne?
Blöd. Also,
ja, ja, genau.
Aber so. Ähnliche Position auch gespielt, oder?
Ja. Genau, er war Angreifer und hat sich natürlich auch sehr zurückfallen lassen ins Mittelfeld und war, ja, was kann man über ihn sagen? Also ich glaube, er war vor allem in dieser Kombination aus Schnelligkeit und Kraft war er einfach in dieser Mannschaft und dann eben auch in der Folge in Europa ein Spielertyp, den man eben nicht so oft sieht. Wenn wir uns aber die Stärken vor Augen führen wollen von Eusebio, dann hören wir uns auch hier nochmal seine Weggefährten an.
I think Eusebio added a little bit of everything to the team, but mainly it was his combination of skill and raw pace. He wasn't just a great player, but a great athlete too.
He was so good that a bad pass to him would be reported as a good pass in the press the next day. Sometimes I'd give him a really poor ball, but he'd get it under control so easily and so often score that the papers would then report how Eusebio scored after another good assist from Grassa. And I'd made a mess of the pass.
He was cat-like in the way he played. So fast and imaginative. To get past his marker, he'd show incredible strength.
I remember the first time I ever played against him, you know. I thought, what a fantastic player, you know, so fast. And had this desire when he got near the box, he had to finish it off with a shot.
Ja, vielen Dank auch an Helge Schneider,
der das Musik so
musikalisch auch ein bisschen untermalt hat. Aber Grassa ist natürlich schön und ja, auch ein gutes Beispiel dafür, dass du natürlich auch im Licht eines großen
Spielers eine Assist nach
so ein bisschen mitstrahlst. Ne?
Das erinnerte mich ein bisschen an die eine Quizfolge, da hast du die Frage gestellt, Hans, was der Vorlagengeber bei dem Jahrhundert von Maradona gesagt hat. Da musste ich ganz kurz dran denken. Da ist genau andersrum. Aber wurde er nicht, weil wir jetzt gerade Katzen gleich gehört haben, wurde er nicht auch, das war doch irgendwie so ein Spitzname, wie war das?
Genau, also die beeindruckende Athletik, die wir jetzt auch von seinen Weggefährten auch nochmal vor Augen geführt bekommen haben, machten ihn natürlich zu einem Endgegner für alle Verteidiger. Und die Kombination aus Kraft und Schnelligkeit, das habe ich eben schon angedeutet, haben ihm dann auch diesen Spitznamen verschafft, den du jetzt mal so in den Raum wirfst. Das war der Schwarze Panther.
Ah ja, irgendwie sowas, ich wusste das. Ja.
Aus heutiger Sicht ein rassistischer Vergleich. Und in den 60ern war es das alte Normal, das nicht gute Normal. Nur es war natürlich vor allem Ausdruck der zeitgenössischen Bewunderung, weil sie gesagt haben, das ist Wahnsinn, wie der auf dem Platz einfach diese beiden Eigenschaften so spielerisch einfach miteinander kombiniert. So ein paar Leute sagen auch, er war jetzt gar nicht der größte Techniker, sondern es war einfach diese Wucht, die er auf den Platz gebracht hat und vor allem auch dieser Wille. Also es gibt so viele Spiele, gerade in den 60ern, 70ern wissen wir, wie gerne Verteidiger ihren Gegenspielern auch die Füße abgeschraubt haben. Und er hatte einfach auch sehr viel Toleranz, sehr viel Toleranzbereich so, um sich auch diesen Attacken irgendwie auch zu widersetzen. Und die Tore sprechen am Ende für sich, ja.
Schwierig vorzustellen heutzutage, wenn man so hört, wie er so war, weil athletisch, das hat sich ja so krass verändert. Ich finde es ja kaum mehr ein Spieler, der nicht athletisch ist. Ja, es hat, eben, weil das Spiel so körperlich geworden ist. Aber wenn man jetzt halt einfach 50 Jahre oder wie auch immer zurückgeht, das muss schon erstaunlich gewesen sein, weil wir ja häufig über Pelé sprechen und dann über Eusebio und es gab so ein paar, die halt einfach herausragend waren. Wenn der Pelé jetzt über den sagt, sowas habe ich ja selten gesehen, was ist das für einer? Ja, das war schon eine andere Zeit des Fußballs, dass du so rausstehst.
Körperlich.
Klar, es passiert immer noch mit Messi und Ronaldo in ihren besten Zeiten, die sind auch rausgestochen gegenüber allen anderen. Aber ich glaube,
wobei bei Messi ist nicht die Physis.
Nee, eben nicht, aber genau. vom Können her.
Ja, ja, genau.
Und
genau.
Ich glaube damals, alleine, dass du über die Physis so rausstichst und dann auch übers Können, war noch was komplett anderes, als es heute der Fall ist.
Diese Mischung ist es wohl, weil du hast jetzt eben gerade von beinharten Verteidigern gesprochen. Da fällt mir immer sofort Hans-Peter Briegel ein, der in den 80ern diversen Angreifern, auch in der italienischen Liga, wirklich alles abgeschraubt hat. Da ging es immer, oh, der hat Oberschenkel und der hat der Rumpf, der ist so, der war ja auch Zehnkämpfer, Hans-Peter Briegel, aber der war jetzt technisch nicht so wahnsinnig beschlagen. Und ich glaube, das war einfach damals also in Europa zumindest, Pelé war das ja in Brasilien, aber in Europa fast ein Alleinstellungsmerkmal, sowohl eben den Körper als auch das Können zu haben, ja.
Es sollte allerdings einen Verteidiger geben, der zum Endgegner von Eusebio wurde. Darauf gehen wir später ein, nur hier schon mal ein kleiner Teaser. Die Karriere nahm weiter Fahrt auf. 1962 erreichte Benfica erneut das Europapokalfinale der Landesmeister. Gegner diesmal Real Madrid. Das Spiel gilt bis heute als eines der besten in der Geschichte des europäischen Fußballs. Muss dringend auf die Nachholspiel-Speisekarte.
Benfica gegen Real, okay.
Also Ferenc Puskas mit allein drei Treffern.
Krass.
Halbzeitstand von 3:2 für Real. Und dann begann Benfica das Spiel zu drehen. Und zwar mit dem erst 20-jährigen Eusebio.
Zu drehen? Okay, krass.
Denn dieser entschied dann das Spiel mit seinen Treffern zum 4:3 und zum 5:3 und das Ganze innerhalb von 3 Minuten.
Krass. Und wenn mich nicht alles täuscht, 62 hast du gesagt, ich habe ganz vorhin mal irgendwie was gesagt von Di Stefano-Vibes, der hat da auch schon gespielt.
Ja, ich habe es ja angedeutet, heute fallen einige große Namen, also vielleicht noch kurz die Tore beschrieben. Das eine war ein Elfmeter und das andere war ein Freistoß. Eusebio wurde nach dem Spiel in diesem Stadion von Amsterdam natürlich auf Händen getragen und es wurde ihm alles vom Körper gerissen. Die Schuhe, die Stutzen, Oberkörper frei, Trikot gab es also auch nicht mehr. Und das Einzige, was er noch anbehalten konnte, weil er natürlich auch geschultert wurde, war seine Hose.
Ja,
und er hat dann zu Franz Beckenbauer, Jahre später, als sich die beiden großen Legenden dieser Zeit getroffen haben, hat er dann mal in einem Gespräch in Lissabon gesagt, Franz, ich konnte die Hose nicht auch noch abgeben, weil in dieser Hose war etwas sehr Großes versteckt.
Was?
So, und dann fängt natürlich Beckenbauer an, so rumzuömmeln, so ein bisschen pubertär. Und Eusebio merkt, dass der Spaß angekommen ist und sagt, nicht das, was du denkst.
At the end of the game, he gave me his shirt. So, once we'd won the game and we'd won the European Cup, the important thing for me was the shirt.
Denn Eusebio hatte an diesem Abend neben dem Pokal die zweite Trophäe sich noch gesichert und das war das Trikot des großen Alfredo Di Stefano.
Ach, wie geil. Ach, wie toll. Das hat er dann einfach in die Hosentasche quasi sich gepackt. Ja, kein Wunder. Also wenn du das abgibst, überleg mal. Also nicht nur, dass du dann blank dastehst, viel schlimmer, du hast das Trikot von Di Stefano nicht mehr. Oh, das ist geil. Ja, weil das ist so eine Phase, Anfang der 60er, du hast es gerade Beckenbauer erwähnt, da war ja Beckenbauer noch nicht so auf dem Schirm, beziehungsweise noch nicht im Weltfußball angekommen. Der FC Bayern kam ja dann erst nachträglich in die Bundesliga und Beckenbauers Stern ging 66 bei der WM auf. Von daher ist das hier wirklich so Pelé, Eusebio, Di Stefano, Puskas und dann ist so ein Schnitt und dann kommen halt die Netzers, Beckenbauers und so weiter. Also das ist wirklich die Phase davor.
Und Sir Bobby Charlton haben wir auch schon gehört.
Stimmt, ja.
Auch ein ganz großer, der auch in der Karriere von Eusebio dann gleich noch eine Rolle spielen wird.
Ich habe jetzt, muss ich zugeben, mache ich normalerweise ungern, aber mich hat es jetzt interessiert, das Finale 62 gegoogelt, weil ich wissen wollte, was da genau los war. Die Mannschaften habt ihr ja gerade schon mehr oder weniger, zumindest die großen Namen erwähnt, aber der Weg ins Finale von Benfica ist ja sensationell, weil, könnt ihr euch an die Quizfrage von mir erinnern, wer vor dem FC Bayern
Nürnberg
Rekordmeister war in Deutschland.
Ach,
es war Nürnberg. Und im Viertelfinale hat Benfica gegen den ersten FC Nürnberg gespielt, was damals ja die Champions League war.
Ja, ja.
Es ging, und das wäre auch fast ein Wunder, nur nicht von der Weser geworden, Hans, sondern von Nürnberg, weil erstes Spiel 1:3, also Nürnberg hat gewonnen, und dann 6:0 für Benfica. Und nur so sind sie ins Halbfinale gekommen gegen Tottenham. Und dann ins Finale, aber ich wollte einfach kurz
erwähnen. Das liebe ich an diesem Podcast.
Aber wie geil.
Auf der langen Straße einer Karriere macht auf einmal jemand das Fernlicht an und du siehst so ein bisschen mehr vom Kontext.
Du siehst den ersten FC Nürnberg im Champions League Viertelfinale und davor erste Runde gegen Austria Wien. Also die haben Wien, Nürnberg und Tottenham rausgeworfen auf dem Weg ins Finale. Das nur so viel dazu, weil es mich gerade interessiert hat.
Aber coole Saison,
was da los war.
Ja.
Geil.
Ja. Also, Finale entschieden, Trikot seines großen Idols abgesahnt. Was sollte jetzt noch kommen bei Eusebio? Jede Menge, denn im selben Jahr wurde er bei der Wahl zum Europas Fußballer des Jahres hinter Josef Masopust, kannte ich nicht, shame on me, auf dem zweiten Platz gewählt. Bei Benfica war er unangefochtener Stammspieler und dominierte mit seinem Team die portugiesische Liga. Nach Belieben in 15 Jahren, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, gewann er 11-mal die Meisterschaft und 5-mal den Pokal.
Mhm.
So, das ist schon ein Brett. Aber international wirkte nach wie vor der Gutmannfluch. Mit Eusebio erreichte Benfica noch 3 weitere Male das Endspiel des Europapokals der Landesmeister.
Krass.
1963 Niederlage gegen Milan. 1965 Niederlage gegen Inter. 1968 Niederlage gegen Man United. Benfica war in 8 Jahren 5-mal im Finale.
Das wollte ich, wir haben ja vorhin auch über Benfica geredet. Ich habe ja gesagt, die sind heute auch also nicht unerfolgreich, vor allem eben auch als Talenteschuppen und als Ausbildungsverein. Aber damals haben sie entweder diese Talente alle halten können, aber haben vor allem sich immer wieder ins Finale durchgesetzt. Das ist ja Wahnsinn. Überleg mal, dieser Gutmann-Fluch, man kann jetzt daran glauben oder nicht, aber also überleg mal, das wär, hätte es nicht gegeben und sie hätten zumindest 3, 4, 5 davon gewonnen. Die wären halt teilweise ja zu einer gewissen Zeit Rekordchampion gewesen. Boah.
Ja, auch wenn international kein Titel mehr dazu kam, hat Eusebio durch seine Torquote sich weiter mit, sagen wir mal, mit Pinsel und mit kleiner, wie nennt man das so, Spitzhacke, weiter an seinem Denkmal gearbeitet. 7-mal Torschützenkönig, allein in der portugiesischen Liga. 1968 wurde er mit 42 Treffern mit dem Goldenen Schuh zum besten Angreifer Europas ausgezeichnet. Ich habe das alles am Anfang schon mal kurz angerissen, nur jetzt gehen wir mal ins Detail, um auch den Zeitstrahl uns vor Augen zu führen. Das Kunststück ist ihm dann 1973 nochmals gelungen und er wurde als erster portugiesischer Spieler 1965 zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Jetzt denkst du dir, gibt es doch ein Highlight so in deiner Karriere? Und es stand ein sehr großes Turnier an mit der Weltmeisterschaft 66 in England. Und auch da hat Eusebio das Kunststück vollbracht, seine Mannschaft auf die Weltkarte des Fußballs zu schießen. Es war sein einziger WM-Auftritt und
krass.
Er wurde bei diesem Turnier zum gefeierten Star mit 9 Treffern am Ende der Topscorer des Turniers. Und das Ganze mit einer sehr ungewohnten Trikotnummer.
We were in the hotel and the draw was made. I picked out the number 13 shirt while Eusebio got the number 11, the shirt I've always worn and loved. So I made the following offer to him. I said, Eusebio, imagine wearing the number 13 and becoming the tournament's top scorer. Imagine the mystique that would create around the number 13 shirt. But I was only doing that because I wanted to wear the number 11, my normal shirt. So that's how it was. I ended up with my beloved number 11, and he went on to become the top scorer in the World Cup, wearing the number 13 that was originally mine. I'll never forget that.
Und daraus wurde noch ganz schön viel mit der Nummer 13.
Ich wollte es gerade, ich habe sofort gesehen, immer, also wenn es um die Nummer 13 geht, ich habe sofort in Marios Augen geguckt, da hat sofort geblitzelt.
Ja.
Denn
der 13. Grand Slam-Titel von Roger Federer. Ganz besonderer, nein. Quatsch. Gerd Müller.
10 Jahre später sollte Gerd Müller dieses Trikot zu ganz großen Ehren dann noch führen. Aber eine geile Geschichte, ne?
Die Frage ist ja auch, wer verarscht am Ende wen?
Genau.
So, also.
Aber damals war das eben, da standen ja auch keine Namen drauf. Das war dann so ein bisschen wie bei uns in der D-Jugend oder so. Der Trainer macht auf und Mario greift rein, Hans greift rein, ich greife rein. Ja, okay, heute habe ich die 8. So. Also das war alles noch etwas freier. Aber cool.
Das war übrigens Antonio Simões. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus.
Bei Portugiesisch würde ich wahrscheinlich jetzt sagen, nein.
Ganz
also bei Portugiesisch.
Ziemlich sicher.
Wir machen beide Versionen. Antonio Simões.
Simões.
Liebe Grüße an Max Bielefeld. Der soll bitte mal anrufen. Ja, aber das sind oft so die kleinen Geschichten im Vorfeld eines Turniers, die dann vielleicht eine gewisse Wirkung haben auf den entsprechenden Protagonisten. Also Eusebio war Benfica und Eusebio war 66 eben auch die portugiesische Nationalmannschaft. Und das hat sich vor allem im Viertelfinale gezeigt. Das war der zweite Überraschungseffekt für mich in der Vorbereitung. Gegner im Viertelfinale, Nordkorea.
Mhm. Ja, vor allem Nordkorea, die waren doch mal dabei. Da war doch dieser Chong Tese dabei, der auch bei Köln und bei Bochum spielte. War das WM 2006 oder so?
Ich überlege
nicht, oder 2010, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Der hat doch so geweint, auch bei der Hymne und so weiter und so weiter. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber ich hatte jetzt auch nicht auf dem Schirm. Also ich wusste, dass sie damals dabei waren, 66. Aber Viertelfinale, das heißt, sie müssen ja also auf jeden Fall mindestens Zweiter ihrer Gruppe geworden sein.
Und Nordkorea hat sehr, sehr gut performt und ging tatsächlich mit 3:0 in Führung.
Oh.
Nur Portugal hatte ja diesen Tanker da vorne, Eusebio.
One of his greatest performances probably was in England in 66, when they were 3-0 down to Korea. They got into a 3-0 lead and I don't think they could believe it, the Koreans. And then suddenly they got one goal and he then wanted the ball all the time and he just ran over them really. It was one of the best performances, an individual performance you'll ever see really. It was marvellous.
I said, if we can pull back just one or two goals in the first half, then we'll win the game. And we managed it. I scored two goals. So the first half finished 3-2 to Korea. Seven minutes into the second half, I made it 3-3. And on the hour mark, I made it 4-3. It was one of my best ever games in a Portugal shirt.
Ja.
Wie ging das Spiel aus? 4-3?
Am Ende 5-3. Eusebio hat es ja erklärt, also er hat das 1-3 erzielt, das 2-3 erzielt, er hat das 3-3 erzielt und dann das 4-3 erzielt.
Es erinnert, an das 62er,
Elfmeter.
Es erinnert an das 62er-Finale, ne? Mhm. Erstmal so ein bisschen in Rückstand geraten, um dann irgendwie fast schon lachend an ihnen vorbeizuziehen.
Ja, das 5-3 hat dann José Augusto gemacht, also auch der durfte nochmal einen Treffer erzielen und damit war Portugal im Halbfinale und das gegen Gastgeber England.
Wie das wohl ausging.
Ist natürlich erstmal was, ist natürlich erstmal was, was sehr Besonderes. Es gab im Vorfeld gab es ja etwas, was den Portugiesen sehr, sehr aufgestoßen ist. Sie sollten eigentlich in Everton's Goodison Park spielen, in Liverpool. Mhm. Die Engländer haben aber dann kurz vor dem Spiel nochmal das Stadion gewechselt und es fand dann doch in London statt. Was für
toll. Das geht einfach, ne?
Also, was für Portugal, was für Portugal blöd war, denn sie hatten im Goodison Park bis dahin sehr, sehr gut performt und dann war die Vorbereitung entsprechend durch diesen Umstand, dass also man sich irgendwie auf den neuen Ort einstellen musste, entsprechend so ein bisschen konterkariert und man hatte nicht so wirklich den freien Kopf. Eusebio war anscheinend auch nicht in totaler Topform, was aber sicherlich ein noch viel größerer Punkt war, das war der Name Nobby Stiles.
Eusebio had to be marked. You just couldn't afford to let him wander and roam all over the field like he wanted to do. And Nobby Stiles was given that job. And I don't think that Eusebio actually played against people, a person like Nobby Stiles very often. And he was just terrific. He nullified it.
Stiles was a very tough marker and hard to shake off. Eusebio would often talk about it. He'd say to us, it'll be hard to get rid of Stiles, so the rest of you will have to do all the running.
Klingt nicht angenehm.
Nee, und wir müssen den einmal kurz beschreiben, den Nobby Stiles. Also er wurde Giftzwerg von Manchester United genannt.
Okay, das reicht als Beschreibung. Ja, genau. Das ist so ein bisschen dieses Kreisliga-Ding, wenn wenn Eusebio aufs Klo geht, gehst du mit.
Galt als der Stürmerschreck der 60er, 1,68 groß, kurzsichtig, musste als Jugendlicher schon Kontaktlinsen tragen und
er musste nah dran sein am Gegenspieler.
Und war ohne obere Zahnreihe unterwegs. Die hatte er natürlich
in das Tor gelegt.
In jungen Jahren.
Wo hatten wir das?
Bei einem Zweikampf
Lisbon verloren. Lions. Ja. Beim Zweikampf hat er die obere Zahnreihe verloren. Ja. Den Zweikampf hätte ich gern gesehen.
Manchmal,
aber einem Zweikampf oder bei mehreren?
Das ist die Frage, ob du mit einem Zweikampf die komplette Reihe oben rauskriegst. Manchmal hat er sein Gebiss vor dem Spiel in der Kabine gelassen, um besonders furchteinflößend auf seine Gegenspieler zu wirken. Er war der Fluch von Eusebio, denn in diesem Spiel, also im Halbfinale der WM 66, ist er ihm wirklich 90 Minuten auf den Fuß gestiegen und
ein Wartelbeißer sozusagen.
Und zwei Jahre später im Pokalfinale der Landesmeister
gegen Man United, stimmt,
hat er wieder Eusebio rausgenommen. Das heißt, wenn Eusebio einen Endgegner hatte, dann war es Nobby Stiles mit seinen 1,68 Körpergröße.
Und der Kauleiste oben. Ja. Ich weiß nicht, ob du es jetzt noch erwähnst. Ich hatte das irgendwie im Kopf. Ich habe es gerade mal verifiziert. Das war die erste Teilnahme überhaupt für Portugal an einer Weltmeisterschaft. Mhm. Und dann gleich so weit zu kommen, Wahnsinn.
Ja. Also wir haben eben auch Sir Bobby Charlton gehört, der auch sagt, also gerade aufgrund dieses Erfahrungswerts aus dem Halbfinale in England während der WM war es natürlich klar, dass er zwei Jahre später dann auch im Finale dann nochmal seinen großen Moment hat. Also Übersteiger macht ein andere. Er war ein, ja, ein grätschner, junger, zahnloser Defensivgott. Also, England gewann das Halbfinale bei der WM 66 damit 2-1. Zwei Tore von Bobby Charlton. Eusebio traf nur vom Elfmeterpunkt. Und dieses Spiel ist natürlich auch wegen dem Menschen Eusebio und auch wegen dieser Erwartungshaltung. Der hat 9 Tore gemacht bei einer Weltmeisterschaft, was unfassbar bitter ist, wenn du dann nur das Spiel um Platz 3 am Ende als Kür mitnehmen darfst. Er ist dann also nach dieser England-Niederlage mit Tränen vom Platz. Entsprechend ist dieses Spiel auch als das Spiel der Tränen in die Geschichte Portugals eingegangen. Über das Europapokalfinale 2 Jahre später haben wir gesprochen. Es ist so gesehen also irgendwo ihm verwehrt geblieben, nochmal nach 62 diesen wirklich großen internationalen Titel nochmal zu gewinnen. Und das mit der Torquote.
Und vor allem, ich habe immer bei uns bei Nachholspiel, das können wir euch zu Hause ja auch sagen, hat man immer so ein bisschen, jedenfalls ich und ich glaube euch beiden geht es ja nicht anders, immer auch so ein bisschen Angst, dass man jemandem etwas vorwegnimmt. Weil man überlegt sich ja, wenn man sich so eine Folge aufbaut, so ein bisschen eine Dramaturgie. Du hast gesagt, er hat 9 Tore erzielt.
Mhm.
Und er war bei einer WM dabei. Und er ist immer noch Portugals WM-Rekordtorschütze.
Mhm.
Cristiano Ronaldo, bei wie vielen WMs war der dabei? 6, 10, 14, 18, 22. Fünf. Er war bei 5 WMs.
Hast du den Fakt gerade nochmal rausgesucht? Mhm. Okay, krass.
5 WMs und er hat 8 Tore. Eusebio war bei einer WM und hat 9.
Ja.
Also das zeigt dir, weil ja alle heutzutage...
Heißt, Nordkorea muss dringend mal wieder eine...
Aber ist das nicht krass? Der war bei einer und hat 9.
Ja, gut, gegen Nordkorea eben auch extrem viele Tore gemacht. Das ist
ja
immer
gut,
so.
Gut, aber Cristiano Ronaldo hat auch nicht nur gegen die Großen.
Ich weiß, nur wenn du es relativieren willst, dann ist das natürlich, sagen wir mal so, das Spiel, wo ich ansetzen würde. Nur,
aber cool, also wirklich, dass er ich wusste nicht, dass er nur bei einer WM dabei war, krass.
Jetzt sind wir sportlich eigentlich schon in seiner Karriere durch die wichtigsten Kapitel durchgeflogen.
Ich bin immer noch gespannt, wo er am Ende gespielt hat.
Ja. Darauf gehen wir gleich ein, da kommt da wieder das berühmte Transfermarkt.de ins Spiel.
Mhm.
Es gibt, wenn wir über einen Negativaspekt in seiner Laufbahn sprechen möchten, dann ist es der schon fast tragische Aspekt, dass Eusebio in Portugal nicht nur wie ein Held gefeiert wurde, sondern wie öffentliches Eigentum behandelt wurde. Portugals Diktator Salazar hat so gesehen von oberster Stelle an den Verein auch delegiert, dass man Eusebio im Land halten muss. Also
erinnert auch wieder an Pelé übrigens.
Genau. Also
wechseln durfte, ja.
Er selbst hatte wohl immer wieder auch persönlich seine Bitte vorgetragen, nochmal woanders spielen zu wollen, und Benfica hat das sehr perfide gemacht, also sie haben einfach die Ablösesumme für ihn so astronomisch definiert, dass auch Vereine davon abgesehen haben, irgendwie Angebote zu stellen. Er selbst muss wohl auch ein sehr unterdurchschnittliches Gehalt bekommen haben.
Oh.
Wir reden ja sehr oft darüber, dass die Stars der 60er und 70er dann auch irgendwo das, was sie an Wohlstand angehäuft hatten, verprasst haben. Manche, wie im Fall Eusebio, haben gar nicht so viel Wohlstand aufbauen können, weil im Vergleich zu heute eh kein Vergleich. Nur auch damals war er für den Status, den er hatte, kein besonders gut verdienender Fußballer. So gesehen hat das natürlich auch ein Geschmäckle, wenn wir über die Kolonialgeschichte sowieso sprechen und sie auch immer so der Kontext sein muss in dieser Folge, weil du hast das Gefühl, am Ende ist Eusebio Kolonialware. Also wirklich
ein Leibeigner,
der also für die Galerie dann den portugiesischen Fußball nach außen vertreten soll, aber so gesehen eigentlich keine wirklichen Rechte hat. Somit sind dann eben auch Vereine wie Mailand oder Madrid für ihn gar keine Option gewesen. Und das wäre sicherlich spannend gewesen bei dem bisherigen Karriereverlauf, wo Eusebio noch gewirkt und auch beeindruckt hätte. Also Mario, jetzt kommen wir auf deine, auf deinen großen Wunsch heute. Wo ist er noch unterwegs gewesen? Benfica hat ihn dann gehen lassen, irgendwann 1975, als er alt und auch nicht mehr auf dem Top-Niveau war. Er hatte sehr viele Operationen am rechten Knie. Und dann gab es aber doch noch ein bisschen Glamour und ich glaube auch noch ein bisschen Geld für ihn. Natürlich hinten raus.
Ja.
Ganz klassisch. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das klingt so ein bisschen in Richtung USA.
Ja, genau, da habe ich auch gerade kurz dran
gedacht.
Ob es, war es wirklich USA?
Es war USA. Also wir können gerade mal die, weil es sind dann doch noch ein paar Vereine gewesen, wo er sich dann einfach nochmal.
Ich kann beraten, Fort Lauderdale Strikers und solche Sachen.
Ja, also.
Das jetzt vielleicht nicht gerade, aber.
Wir können mal gerade reinschauen. Also den ersten Verein kenne ich gar nicht. Also das war die erste Station. Boston. Boston, also die Stadt kenne ich, aber den, gut, den Verein damals
Werder nicht Boston gehabt. Ja.
Dann ist er noch kurz in Toronto gewesen, hat aber zwischendurch auch nochmal in Mexiko bei Monterrey gespielt. Las Vegas sehe ich hier noch, das war eine wilde New Jersey. Ich glaube, New Jersey hat er auch.
Oh, da hinten raus franzt es aber so ein bisschen aus. Ja, ne? Also, das ist ein bisschen schade.
Das ist irgendwie so eine Fußnote in dieser wirklich großartigen Karriere, die so völlig.
Aber da kann er ja nicht lang geblieben sein bei jedem Verein. Das muss ja ziemlich schnell.
Nee, das war so Jahresstation. Ja.
Ja.
Schade eigentlich, ne? Wobei natürlich, klar, am Anfang bist du 15 Jahre bei einem Verein und dann läufst du vielleicht auch jetzt mal, ohne das jetzt zu wissen oder was Böses dahinter zu meinen, aber läufst du vielleicht dann auch immer dem besten Jahresvertrag hinterher sozusagen.
Ja. Aber du meintest eher, dass er schon verletzt war vorher, oder? Und nicht mehr so richtig.
Er war 33 oder
ganz,
so.
Ganz, ganz,
ne? Also das ist, ja.
Ja.
33 an sich wird es ja noch gehen, wenn du eh schon viel, viel besser bist als der Rest.
Ja, ja, klar, stimmt.
Aber
ja,
wenn das Knie oder was war's? Nicht mehr mit
ja,
macht,
ja, ja,
dann.
Also nicht nur Robbie Styles
hat. Dann ist schwer.
Hat die mir auf die Knochen gehauen, auch andere. Und entsprechend war natürlich auch mit der, sagen wir mal, mit der medizinischen Versorgung zu der Zeit der Verschleiß am Ende seiner Karriere sehr groß. Es gibt natürlich dann, also Eusebio ist ein Volksheld, so sehr wir das Ganze auch in diesem kolonialen Kontext mit einer gewissen Handbremse irgendwie auch emotional betrachten müssen, hatte Eusebio eine gewisse Vorstellung davon, wie sich Portugal und wie sich Lissabon, speziell Benfica, von ihm dann irgendwann mal verabschieden würde.
When God decides that my days are up, I hope that my funeral procession will stop in front of my statue, make its way around the stadium before going into the stadium. Because I know that a lot of people will come here on that day. But I really hope that day is not anytime soon. I really hope to live a few more years yet.
Also er wollte nochmal im Stadion aufgebahrt werden, habe ich das richtig verstanden?
Ja, er spricht natürlich auch über die Statue, dass auch die Menschen nochmal an seiner Statue vorbeilaufen. Die ist dann mit dem neuen Estadio da Luz dann auch installiert worden und war dann auch im Zuge der Trauerfeier, und das war, also die Regierung hat eine dreitägige Staatstrauer
krass
verhängt. Es gab eine öffentliche Totenwache eben im Stadion, es gab dann noch einen Trauerzug durch Lissabon und es gab eine Begräbnismesse. Das Ganze leider bei Dauerregen. Das, wenn wir es irgendwie symbolisch aufladen wollen, dann hat der Fußballgott an dem Tag einfach sich nicht im Griff gehabt und einfach einen seiner größten Spieler verabschiedet. Eusebio ist am 5. Januar 2014 gestorben. So viel zu den Daten. Im Alter von 71 Jahren einem Herzstillstand erlegen. Kurios ist, er ist am 5. Januar oder am 25. Januar 1942 geboren. Also das mit der Geburtsurkunde war damals so eine Sache. Bei 9 Kindern insgesamt kann
das
man ja
heißt,
auch durcheinander kommen.
Das heißt, dass er an seinem Geburtstag vielleicht verstorben
genau,
ist.
Genau, das ist der
Punkt. Oder halt 20 Tage vor seinem 72. Geburtstag dann. Ja, ich kann mich erinnern, Hans, ich weiß gar nicht, ob ihr dann 2014, wart ihr beide noch bei Sky, oder? 2014?
Ja.
Ja, weil ich weiß noch, als Eusebio damals verstorben ist, haben wir natürlich bei Sky Sport News damals auch drüber berichtet und immer wieder von den internationalen Agenturen Bilder aus Lissabon bekommen. Und das sah aus, als wenn wirklich ein König oder ein Kaiser verstorben wäre.
In dem Jahr war auch das Champions-League-Finale in Lissabon.
Ah.
Und deswegen habe ich jetzt
dem
gerade
Stadion
überlegt. Ja, genau. Ich weiß nur nicht, ob die Statue da schon stand, ein halbes Jahr danach. Oder nee, nicht mal 5 Monate danach.
vier, fünf Monate. Im Mai war ja das Finale.
Vielleicht stand die Statue aber auch schon vorher, vor seinem Tod.
Das kann auch sein.
Das kann natürlich auch sein. Ja. Aber ich weiß noch, als er damals aufgebahrt wurde und dann gab es auch dieses, ja wirklich, du hast ja auch von Staatstrauer gesprochen, Hans, und das war wirklich wie ein Staatsbegräbnis vor so einer Basilika mit Soldaten, die dann da standen. Und also man dachte wirklich, in dem Moment ist irgendwo eine Königin oder ein König verstorben. Ja. Und auch wenn es natürlich fast egal ist, weil es die Person selber, so zumindest ist mein Glauben, das nicht mehr mitbekommt. Aber es ist trotzdem angemessen, denn ganz oft ist es ja in Ländern so, dass dann solche Helden dann irgendwie nicht mehr ganz so geehrt werden. Bei ihm war es natürlich nochmal besonders durch diese Kolonialgeschichte. Hat es immer so ein bisschen Geschmäckle, aber das war schon echt beeindruckend damals, das weiß ich noch.
Ja, ist auch immer die Frage, woher kommt dann diese bedingungslose Liebe? Mhm. Nur wegen dem sportlichen Erfolg oder ist es dann doch der Mensch, sagt man ja immer dann so groß, der Mensch hinter dem Fußballer? Ich glaube, dass die Geschichte von Eusebio natürlich irgendwie rührend ist, also aus armen Verhältnissen, aus einem Slum in Mosambik mit 8 Geschwistern den großen Sprung nach Europa zu schaffen. Ich glaube auch, dass die Menschen irgendwann wussten, der ist einfach auch finanziell klein gehalten worden und so gesehen hat vielleicht dann auch diese Karriere nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also wenn du weißt, ja, du bist jetzt irgendwie nicht Fußballmillionär, sondern irgendwie hat der Verein dich so ein bisschen auch, ja, irgendwie auch so in diesem Abhängigkeitsverhältnis, dann ist das für mich zumindest auf der persönlichen Ebene nochmal wirklich herausragend. Und es gab so wenige Momente, und es gab eben auch so menschliche Momente von Eusebio. Wir haben jetzt schon sehr viel über das verlorene Landesmeisterfinale 68 gesprochen. Es gab in diesem Spiel kurz vor Schluss noch die Möglichkeit für Eusebio, das Ganze zu entscheiden. Und der ist aber an Uniteds Keeper Alex Stepney gescheitert. Und du würdest jetzt eine normale Reaktion erwarten, dass der Angreifer komplett ausrastet, über sich selber schimpft oder über den Platz schimpft oder über den Schiedsrichter oder was auch immer, zumindest eine emotionale Frustreaktion zeigt. Und was macht Eusebio? Er geht zum Torhüter und gratuliert ihm für eine tolle Parade.
Ja, so. Und insgeheim hat er wahrscheinlich auch irgendwie Bella Gutmann verflucht, viel mehr als seinen eigenen Fuß in dem Moment.
Ja, dann gibt es Bilder von Weinkrämpfen, als seine alte Wirkungsstätte abgerissen wurde in Lissabon. Mhm. Also auch da eine ganz große Verbundenheit, auch mit dem Stadion. Und ja, ich glaube, dass diese ganze Geschichte, dass er eben aus Mosambik kommt und die Portugiesen ihn so für sich vereinnahmt haben, auch jetzt so in der Nachbetrachtung, ist er nun eine portugiesische Ikone, mhm, oder doch eine afrikanische, ist tatsächlich dann auch im Nachgang nochmal diskutiert worden. Denn es gab dann schon noch die ein oder andere Frage, die dann auch so in diesem Kontext gestellt wurde und zu welchem Kontinent sich Eusebio auch mehr zugehörig fühlt. Und es gab auf jeden Fall eine Tendenz, dass er einfach auch, weil er sehr oft dann noch in Mosambik war, dass er sich wahrscheinlich mehr als afrikanischer Superstar-Fußballer gesehen hat, als am Ende als europäischer.
Ja, vor allem, ich meine, wir haben jetzt eben gerade schon darüber gesprochen, woher auch das kommt, dass es dann diesen Staatsakt gab und so weiter. Ich glaube, wenn du dann auch, ich weiß es nicht, wie fußballverrückt Portugal in den 60ern war, aber Portugal ist ja immer so ein bisschen von einem gewissen Minderwertigkeitskomplex geprägt gegenüber Spanien. Und wenn du dann bei deiner ersten WM 66 in England, im Mutterland des Fußballs, auf einmal dann am Ende ins Halbfinale kommst und dann am Ende, ich glaube, Dritter, ich weiß gar nicht, ob es einen Spielplatz 3 gab, aber wenn, dann sind sie wahrscheinlich Dritter geworden. Und du bist der WM-Torschützenkönig, du bist bis heute noch der Rekord-Torschütze bei Weltmeisterschaften für dein Land. Ich glaube, dass vielleicht auch viele Portugiesen mit diesem schlechten Gewissen vielleicht auch, finanziell klein gehalten, hin und wieder vielleicht auch rassistisch, kolonialistisch behandelt worden, dass man auch deswegen diesen großen Staatsakt dem Ganzen gegeben hat, um nochmal, ich will nicht sagen, sich zu entschuldigen, weil es natürlich folgende Generationen sind, aber um nochmal zu würdigen, ey, wir haben auch nicht vergessen, was auch schiefgelaufen ist. So könnte ich mir das jedenfalls vorstellen.
Was mich interessieren würde, und ich kenne jetzt niemanden in Portugal so gut, der mir das beantworten könnte, aber vielleicht hast du es gelesen, Ronaldo Eusebio, weil wer ist jetzt der größere Held. Wahrscheinlich Eusebio aufgrund der Vergangenheit und weil man die Spieler größer macht und sieht. Aber wenn ich es jetzt vergleiche mit Pelé, klar, da gibt es auch viele riesige Brasilianer, die Legenden sind und viele Fans haben, wie Ronaldo und was weiß ich, Ronaldinho und überhaupt, da gab es ganz, ganz viele. Auch Messi, Maradona ist ja das Gleiche. Eusebio, Ronaldo, also Cristiano in dem Fall.
Es ist so, dass Luis Figo dazu mal Stellung
auch noch, habe ich jetzt ganz
genommen
vergessen,
hat
vorhin schon erwähnt, ja, aber
der so ein bisschen in der Mitte steht und damals auch schon sagte, er mag die Vergleiche nicht und das war aber eine Zeit, ich glaube, da reden wir wirklich so 2 Jahre vor seinem Tod und natürlich gab es dann auch nochmal Einordnungen und Reaktionen nach seinem Tod und bei Ronaldo muss man sagen, der ist jetzt 39 und spielt immer noch. Also da alleine hinkt ja schon der Vergleich und du hast eben diesen schönen Fakt rund um die WM-Turniere genannt, Olli. Also Ronaldo selbst hat mal gesagt, er hätte liebend gerne mit Eusebio mal zusammengespielt. Auf die Frage, mit wem er
da gerne reicht's mal nicht, wenn er 39 ist.
Und bei Luis Figo ist es so, dass er schon immer gesagt hat, der König von Portugal ist Eusebio, ja. Aber zur Einordnung, er hat das eben vor ein paar Jahren gesagt, ob er heute noch genauso denken würde, ist die Frage. Ich glaube, rein vom emotionalen Faktor gibt es wahrscheinlich keinen, der in Portugal so sehr geliebt wird wie eben Eusebio.
Und ich glaube auch, dass ich weiß, dass man ist immer verleitet. Wir haben das in den vergangenen 207 Folgen auch immer wieder probiert, Vergleiche heranzuziehen, allein schon um uns gegenseitig und auch unseren Hörerinnen und Hörern die Spielweise, die Leistung, die Größe eines Spielers, einer Spielerin irgendwie klar zu machen. Aber immer wieder kommen wir auch auf diese alte Formel zurück, dass du eine Ära nicht mit einer anderen Ära vergleichen solltest. Aus Tempogründen, aus was weiß ich was für Gründen. Wir haben über die Athletik von Eusebio gesprochen. Ja. Ronaldo ist wahrscheinlich der größte Athlet. Cristiano Ronaldo ist wahrscheinlich der größte Athlet, der jemals Fußball gespielt hat. Also ich lass uns einfach nicht vergleichen. Ja, sehr gut.
Ist immer wieder witzig. Also nur schon angeworfen, weil wenn du den anderen Ronaldo siehst, der heute immer noch hier und da Fußball spielt, also Ballgefühl hat er immer noch, ne?
Ja, auch wenn er nicht mehr sieht, wenn er ihn am Fuß hat, ne? Genau, ich weiß schon, was du meinst. Nein, aber ich wollte nur sagen, dieses Vergleichen am Ende, eigentlich ist ja auch egal, ne? Der eine ist halt, hat Portugal groß gemacht und der andere, ja,
es gibt auf jeden Fall sehr viele Begegnungen von diesen drei portugiesischen Fußball-Koryphäen. Eusebio war natürlich im Rahmen von Europa- und Weltmeisterschaften immer als Botschafter auch dann vor Ort. Und Luis Figo hat über ihn so schön gesagt, auch wenn ich ihn nie spielen gesehen habe, stelle ich ihn an erster Stelle für alles, wofür er steht. Für die Liebe, die er mir gezeigt hat, seine Freundschaft und seine Ratschläge. Toll. Und ich glaube, Ratschläge konnte er sehr viele verteilen. Nicht nur, was sein Spiel angeht, sondern sicherlich auch die, ja, vielleicht auch so das Thema Erwartungshaltung in einem fußballverrückten Land, was es auch bedeutet, Vereinsverbundenheit zu entwickeln. Er hat so viele Finals auch verloren. Also das ist ja auch nochmal so hinten raus ein ganz, ganz krasser Fakt, wenn ich mir überlege, was
verflucht.
Ja, verflucht, aber wie viele Spieler ja auch daran wirklich auch gebrochen sind, so im Weltfußball. Wenn du Finals eben auch knapp verlierst und er hat, ja, hat irgendwie das charakterlich, hat er das alles gut weggesteckt.
War der dann in Portugal auch so eine Art Franz Beckenbauer, der dann wirklich sich oft geäußert hat zur aktuellen Lage, der Fernsehexperte war, der immer alles einsortieren musste?
Ja, er war schon sehr präsent in den Medien und hat auch, glaube ich, Interviews nicht gescheut, sondern ähnlich wie Beckenbauer auch sich, glaube ich, auch mit diesem Legendenstatus auch, also im positiven Sinne natürlich auch nach außen hin geschmückt. Ich weiß nicht, inwieweit er jetzt, das geht auch zu weit in der Küchenpsychologie oder in der Interpretation seines Lebensabends, inwieweit er auch noch Geld gebraucht hat und da natürlich auch jedes Angebot, jede Kamera auch dankend mitgenommen hat. Ich wäre gerne nur damals dabei gewesen bei diesem wirklich witzigen Gespräch zwischen ihm und Beckenbauer. Also es gibt da einen sehr tollen Elf-Freunde, also Elf-Freunde greift das so gesehen auf, dieses Interview, was sie damals für den Stern gemacht haben. Und ich glaube, ich suche es einmal schnell raus, weil ich es wirklich super finde. Also Eusebio sagt wohl im Rahmen dieses Gesprächs, dass er alles noch präsent hat. So seine Tore, die ganzen Spiele, die Finals und Beckenbauers Reaktion. Ich schaue Eusebio etwas ungläubig an und vergesse für einen Augenblick mein köstliches Silberbarschfilet.
Was?
Auch schön. Ah. Kaiser Franz und König Eusebio. Das ist doch schön. Hans, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir wissen, also vor allem Mario und ich wissen natürlich zu gut nur, wie schwer das ist, so eine Karriere, so eine Legende in eine Stunde zu packen. Aber es ist ja hervorragend gelungen. Also ich wusste nicht viel, jetzt weiß ich auf jeden Fall deutlich mehr. Und einfach geil, es war eine krasse Phase mit Di Stefano, mit Charlton, wir haben sie heute alle gehört, wir haben über sie gesprochen. Sehr beeindruckend. Ich fand eigentlich am lustigsten die Geschichte mit der Nummer. Hey, nimm du doch die hier. Hey, ja, ne? Nimm du doch die hier. Ja. Fand ich geil. Da wirst du zur Legende und gib mir meine. So. Fand ich sehr nett.
Ja.
Sehr schön.
Und ich finde, also was bei mir eben so hängen geblieben ist, dass also auch dieser Umstand, dass eben Sporting und Benfica vor Ort eben beide so einen Verein haben, den sie als Partnerverein sehen und dann landet er ausgerechnet beim anderen. Und
schöne Geschichte.
Ja.
Ich habe vieles nicht gewusst, aber das Fischerdorf und dass sie ihn versteckt haben, ist schon eine wilde Nummer, wenn man bedenkt, vor allem, dass es deswegen war, weil der große Konkurrent aus der eigenen Stadt eigentlich eine Partnerschaft hatte mit dem eigentlichen Heimatverein von Eusebio. Für Benfica ging es gut aus, muss man sagen, was so die gesamte Vereinshistorie dann angeht, dass er dann da 15 Jahre oder was war es, 15 glaube ich, ja, gespielt hat, hätte auch 15 Jahre Sporting sein können.
Ja.
Das war Folge 207, Eusebio, die portugiesische Legende. Hans, vielen, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber dann in Folge 208.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Adieu.
Ciao, ciao.
Tschüss.